den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Steffen Röhrig für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Die Brüder Julius und Harry Barmat waren Ostjuden, Sozialdemokraten und erfolgreiche Geschäftsleute, bis ihr hauptsächlich auf Lebensmittelimporte spezialisierter Konzern Amexima 1924 überschuldet zusammenbrach. Ein gefundenes Fressen war dies für alle Feinde der Republik schon deshalb, weil verschiedene führende Politiker von SPD und Zentrum mit den Barmats verbandelt waren. Antisemitische Hetze und, wie sich herausstellte, völlig gegenstandslose Korruptionsvorwürfe, unter anderem gegen Reichspräsident Ebert, in Teilen der extremen rechten und linken Presse waren die Folge, gegen die sich republikanische Stimmen wiederum erbittert zur Wehr setzten. Eine solche Stimme war Paul Levy, einst Anwalt und kurzzeitig Lebensgefährte von Rosa Luxemburg sowie Mitbegründer der KPD, mittlerweile aber in die SPD zurückgekehrt. Seine heftige Polemik wider die Korruption der Bourgeoisie fanden wir in der Cuxhavener Alten Liebe vom 19. Februar 1925. Es liest Frank Riede.
Vom deutschen Wesen von Paul Levy. Vor einigen Wochen sind in Berlin ein paar ostjüdische erst Schnorrer, dann Millionäre verhaftet worden. Sie sitzen in Moabit. Was sie verbrochen, weiß noch immer kein Mensch. Mag sein, das ist Verbrechen genug, dass ihr gewitzter Verstand sich den Hammelsköpfen bei der Staatsbank überlegen gezeigt hat. Mag auch sein, das weiß man noch nicht, dass sie den schwachen Verstand durch Kassenschecks noch mehr geschwächt haben. Das mag sein und noch mehr. Wir leben in der fröhlichen Gewissheit, dass ein Vierteldutzend Staatsanwälte mit einem Heer von Kriminalbeamten hinterher sind und suchen. Suchen, wo immer etwas von Schuld möchte aufzudecken sein. Denn die Barmats haben in der Inflation das deutsche Volk bestohlen. Vor einem Jahr ward in Weimar ein aktiver Staatsminister auf der Straße verhaftet wie ein erwischter Taschendieb. Was hat er getan? Er hatte Beamten die Anstellungsurkunde vordatiert und thüringische Beamte, die solche oder ähnliche Wohltaten jahrzehntelang genossen, erklärten es für Schmach und Schande, für Untreue und wer weiß was, wenn dieses selbe ein Sozialdemokrat als Minister tat. Hermann saß in Untersuchungshaft, wenn's nach dem Willen so scharfer thüringischer Staatsanwälte ginge, so säße er noch heute. Das Gericht hat ihn schließlich freigesprochen, aber der Staatsanwalt hat sich nicht dabei beruhigt. Er hat Revision eingelegt, beileibe nicht aus Hass gegen die Sozialdemokraten, die ihn in sein Amt gerufen haben, sondern nur, damit die Republik keinen Schaden nehme, um 430 Mark, die durch das Verbrechen des Missetäters ein Beamter zu viel Gehalt bekommen hat. In Berlin hat eine Regierung das deutsche Volk um 650 Millionen bestohlen. Man muss das Wort bestohlen mit Vorsicht anwenden. Nicht bestohlen im juristischen Sinn, wer eine fremde, bewegliche Sache und so weiter, aber bestohlen im Sinn des täglichen Lebens. Der Prokurist, der aus der Kasse seines Prinzipals das Geld nimmt und es seinen besonderen Freunden gibt, während alle anderen Gläubiger leer ausgehen, von dem sagt man so in Deutsch, und das Deutsche ist ja eine plumpe Sprach, dass er gestohlen habe. Oder veruntreut oder wer weiß sonst was, jedenfalls etwas, wofür der gemeine Mann hinter schwedische Gardinen kommt. Und die deutschen Regierungsmänner taten das nicht einmal unter gewöhnlichen Umständen. Das Jahr 1924 war für die Leute, die Steuern zahlten und nicht Gehalt bezogen, wirklich kein gewöhnliches Jahr. Mitleidlos ward dem Arbeiter sein 10-prozentiger Anteil abgezogen. Die Umsatzsteuer, die unsittlichste Steuer, die je erdacht ward, wurde 3, 4, 5 Mal auf alle Waren geschlagen. Das deutsche Volk zahlte die Talente, die seine Regierung hat und die, die sie jetzt der Schwerindustrie weitergegeben hat, mit unerhörten Preisen und zahlte sie mit unerhörtem Hunger. So kamen Steuern zusammen, die dem Finanzminister allerhand Scherze erlaubten. Also beispielsweise die Goldanleihe, wie schon ihr Name sagt, eine Anleihe, das heißt in Raten zu amortisieren, ward aus laufenden Steuereinnahmen zurückgezahlt. Und damit nicht genug. Man zog mit dem Klingelbeutel durch die Welt. Man hat mit Mühe und Not, mit viel Weinen und viel Gewimmer, technisch ausgedrückt mit Fiolen, den Amerikanern eine Anleihe abgenommen. Just der Betrag, der in der Zeit bis Anfang Dezember aus Amerika herüberfloss, ist Ende Dezember der Schwerindustrie in den Rachen geworfen worden. Und während das alles geschah, standen in Deutschland die Inflationsopfer, die, denen man in den letzten zwei Wahlen 100%ige Tränen vorweinte, dass sie müssten aufgewertet werden, standen die Auslandsdeutschen. Ein Jammer, der es mit angesehen hat, wie diesen Leuten, die oft ohne Rock und Weste ins Vaterland zurückkamen, ein Bettelpfennig gegeben wurde. Das Vaterland war, Zitat, am Ende seiner Kraft, Zitat Ende. Es standen auch die, die im glorreichen Ruhrkampf nicht Millionen verloren hatten, nur ein paar Tausende, aber ihr alles. Es standen auch die, die zwar vieles verloren, aber nicht zu dem Bunde der Haifische gehörten, die jetzt alles schnappten. Die standen. Und man ließ sie stehen, jeder zahlet für sich, und Stinnes nimmt für uns alle. Die deutsche Regierung behauptet, sie sei im Recht gewesen, die Entschädigung sei seinerzeit im Kabinett aufgrund des Ermächtigungsgesetzes beschlossen worden. Aber nein, diese Ermächtigung gab das Ermächtigungsgesetz der Regierung nicht. Nach diesem Gesetz konnte die Regierung Materie, die durch Gesetz zu regeln war, im Verordnungswege ordnen, das heißt, was aufgrund des Ermächtigungsgesetzes geschah, musste publiziert werden und musste dem Reichstag mitgeteilt werden, schon damit er es wieder aufheben konnte, wenn es ihm nicht gefiel. Die Reichsregierung war nie und nimmer ermächtigt, Geschenke zu machen, auch nicht den treuesten Freunden. Hat die Regierung auch nur geglaubt, dass sie im Rechte sei? Man kann auch schlankweg das verneinen. Denn wer glaubt, dass er im Recht sei, verbirgt nichts. Der Prokurist, der sich im Rechte glaubt, zeigt seinem Chef die Kassenbücher. Wer so heimlich handelt, der zeigt, dass er nicht einmal ein sauberes Gewissen hat. So ist der Stand der Dinge. Und was der Kern? Das alte Lied. Der Referent im Reichsfinanzministerium, der diese seine Sache gefingert hat, ist Vorstandsmitglied des Verbandes Deutscher Industrieller geworden, nachdem das Ding gedreht war. Bestechung? Gott behüte! Ein Nachtwächter, der eine Zigarre nimmt, ein Grüner, der sich einen Schoppen zahlen lässt, das sind bestochene Subjekte. Und was sollen die Schlüsse aus alledem sein? Man ist ja in Deutschland heute schon beides, abgebrüht und vergesslich. Man hat sich ja so daran gewöhnt, dass ein Skandal den anderen jage, dass jeder sich darauf verlässt, dass der Nächste seinen eigenen Skandal in den Schatten stellen werde. Und vielfach hat man mit der Methode Recht bekommen. Aber bedenkt man auch, was das staatspolitisch bedeutet? Wir reden zu den Arbeitern über den Segen der Republik. Aber was haben die Arbeiter von der Republik bisher gesehen? Denken wir doch daran, dass kein Faschistenattentat, kein Kommunistenputsch so die Republik untergräbt und so der Republik schadet, wie dieser Gestank, den die Korruption über Deutschland verbreitet. Und da steht kein Staatsgerichtshof davor, der wehrt, dass die Republik, wenn nicht mit der Waffe des offenen Kampfes erschlagen, mit den Misthaufen wirtschaftlicher Korruption erstickt werde. Der Kampf gegen die Korruption ist die positive Seite republikanischer Politik, ohne den die Republik zum Teufel geht. La République et la morale en action, hat Robespierre den Feinden entgegengerufen. Unsere herrschenden, alles bewährte Republikaner haben das Wort offenbar falsch übersetzt und meinen, die Republik sei die Moral in Aktien. Nein, meine Herren, die Republik ist die Moral in Aktion. Das bedeuten die Worte Robespierres, der freilich kein so guter Republikaner war wie Herr Stresemann oder Herr Neuhaus.
Das war's vom mahnenden Blick zurück. Ermöglicht von der Zeitstiftung Bucerius, der Staatsbibliothek Karl von Ossietzky Hamburg, der Habak-Lloyd-Stiftung und der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg. Bis morgen!
Auf den Tag genau! Thank you. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.